ARD.
Die besonderen Eigenschaften sind schon, dass uns das Ganze eigentlich Anfang 23 das Gefühl gegeben hat, ich spreche mit einer Maschine und die Maschine antwortet in einer Sprachqualität oder auch in einer Smartheit, die uns an Menschen erinnerte. Und dieses Menschlichsein, das ist das, was wir natürlich immer als Menschen sehen wollen. Was sind aber eigentlich die technischen Eigenschaften, die das Modell wirklich kann? Das kann nicht wie ein Mensch, wie wir arbeiten. Das Modell kann eigentlich nur drei Dinge. Es hat auswendig gelernt, was es vorher gesehen hat. Das zweite ist, kann Ähnlichkeiten. Und es kann Dinge neu rekombinieren.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener und ich nehme Sie jetzt mal mit hinter die Kulissen. Wenn wir uns hier im Sender Gedanken machen, welche Wissenschaftsthemen wir Ihnen als nächstes vorstellen wollen, spielen unter anderem folgende Dinge eine Rolle. Aktualität, Relevanz, Regionalität und auch Abwechslung. Was Sie aber mehr und mehr hören, ist das Wort KI. Das Thema künstliche Intelligenz dringt in immer mehr wissenschaftliche Bereiche vor und spielt dort eine Rolle. Deswegen heute der Fokus auf die Basis. An der Spitze der Entwicklung in Sachen KI stehen die sogenannten Large Language Models, große Sprachmodelle. ChatGPT von OpenAI ist zum Beispiel so ein großes Sprachmodell, erst veröffentlicht Ende November 2022, der Start eines riesigen Hypes. Viele kennen es, viele nutzen es. Aber wie genau funktioniert es eigentlich? Möchte ich jetzt besprechen mit Professor Dr. Alexander Löser von der Berliner Hochschule für Technik. Er hat dort den internationalen Masterstudiengang Data Science gegründet und ist auch Professor für textbasierte Informationssysteme. Er forscht unter anderem zum Thema große Sprachmodelle und ist heute zu Gast in den Wissenswerten. Hallo Alexander Löser.
Hallo Jessica.
Was genau sind Sprachmodelle?
Sprachmodelle gibt es schon sehr, 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 sehr lange. Also seit den 40ern, 50ern des 20. Jahrhunderts. Und wir haben die schon in der Vergangenheit eingesetzt zum Erkennen zum Beispiel von Stimmungen. Ja, hat dem Kunden das Produkt gefallen oder nicht? Das sind Dinge, die konnten wir schon lange. So, und die Königsdisziplin war aber oft, dass man versuchte, ein Sprachmodell zu bauen, mit dem ich mich unterhalten kann und ich merke gar nicht, dass es eine Maschine ist, sondern es fühlt sich so an wie ein Mensch. Und das hat sich über sehr viele Schritte entwickelt und es kulminierte dann in den Modellen, die wir Anfang 23 erleben durften, also diesen sogenannten GPT-Modellen von OpenAI, aber auch anderen. Und die sind halt also so aufgebaut, dass ich denen auch Instruktionen, Anweisungen geben kann. Ich kann ihnen auch eine Frage geben und kriege eine Antwort. Und wie funktioniert das Ganze? Das heißt, ich habe unten ein Verständnis zunächst von Sprache. Das heißt also, ich habe das Modell trainiert mit allen Texten, denen ich habhaft werden konnte. Es wird immer mehr, bis hin zum Internet. Da ist auch all möglicher Unsinn drin. Den versucht man natürlich dann rauszufiltern. Und das Modell lernt durch etwas, das nennen wir Maskieren. Also zum Beispiel in einem Satz werden Worte maskiert, lernt es, das nächste Wort vorherzusagen. Beispiel, ich sage Peter geht zur Anna, Uni, Mama. Ja, das Modell berechnet jetzt Wahrscheinlichkeiten, was das nächste Wort sein könnte. Da gibt es natürlich noch viel mehr Wörter. Und aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten, die geprägt werden aus den Texten, die es vorher gesehen hat, kommt jetzt Mama raus, weil alle Peter zu Mama gegangen sind in diesen Texten. Und wenn ich jetzt dem Modell aber mehr Kontext zur Verfügung stelle, jeden Morgen von Montag bis Freitag geht Peter zur Schule. Ja, das ist also das erste Wort, was uns gerade hier aufpoppt sozusagen im Gehirn, was da kommen muss. Und genau diesen Maskierungsmechanismus, den geben wir auch dem Modell. Und dann verraten wir dem natürlich nicht, wo Peter hingeht, aber also wir wissen es eigentlich. Dann muss das Modell raten. Wenn das Modell Mama rausbekommt anstatt Schule für diesen längeren Satz, sagen wir, oh, du warst falsch, kriegst ein bisschen Haue. Durch diese Haue werden sozusagen die Gewichte im Modell ein bisschen verschoben. Und wenn es Schule bekommen hat, machen wir korrekt. Und das trainieren wir natürlich nicht an einem Satz, sondern an vielen hundert Millionen oder Milliarden von Sätzen. Und dadurch hat das Modell eigentlich ein sehr gutes Grundverständnis zunächst erhalten, das, was wir in der Schule lernen, also Subjekt, Prädikat, Objekt, Nomen, zusammengesetzte Nomen und alles das, was wir bei unserer Deutschlehrerin gelernt haben. Und jetzt ist was passiert. das ist eigentlich der große Unterschied zu dem, was wir schon vor 12 Jahren oder 15 Jahren mit Sprachmodellen gemacht haben. Dieser Kontext, den ich reingeben konnte, der wurde viel länger. Mhm. Also ich konnte jetzt nicht mehr nur jeden Morgen geht der kleine Peter zur reingeben, sondern ich habe eine ganze Geschichte von Peter reingeben können, wie er am Abend zuvor mit seiner Mama das Märchen gelesen hat und habe vielleicht auch im Nachhinein, dass er in der Schule irgendwie im Sport eine gute Leistung bekommen hat und so weiter. Und dieser Kontext ermöglicht dem Modell also deutlich längere Zusammenhänge eigentlich zu verstehen. Ja, bis hin zu der Zeit, aktuelle Modelle haben viele 100.000 Wörter, die sie vorhersagen können, einige bis zu 1 Million. Und das hat sich verändert. Vor 10, 15 Jahren hatten wir einen Kontext von 10 Wörtern. Und der zweite Schritt, der kam auch erst in 22, ist das sogenannte, ich mache jetzt mal ein Fachwort, Instruction Fine-Tuning. Wir haben dem Modell dann Befehle gegeben und Antworten, schreib mir mal ein Gedicht oder gib mir mal ein Rezept für Erdbeerkuchen. Mhm. Und haben ihm auch die Antworten gegeben, wie der Erdbeerkuchen zu machen sei und in welcher Reihenfolge. Und dabei hat das Modell gelernt, wenn ich jetzt nicht nach Erdbeerkuchen frage, dann kann ich ja trotzdem aber gucken, in ähnlichen Anweisungen, die dann vielleicht auf Zitronenkuchen hinhauen, was es da ausgeben sollte. Also dieses Instruction Fine-Tuning. Und dann ist noch ein dritter Effekt dazu gekommen. Und das ist die Regulatorik dieses Modells, der Maulkorb. Das Modell kann man natürlich jetzt auch fragen, wann sollte ich am besten in eine Tankstelle einbrechen? Und das sind natürlich Dinge, die sollte das Modell nicht antworten, auch wenn es das vielleicht sogar im Internet irgendwo gelesen hat, steht ja alles drin. Mhm. Das heißt also, wir haben dem Modell auch für bestimmte Fragen verboten, diese Antworten zu geben und haben gesagt, auf so eine Frage antwortest du bitte, ich weiß das nicht oder man sollte das nicht tun. Und diese drei Ebenen, also unten das Sprachmodell, dann die Ebene der Instructions, als auch die Ebene des Maulkorbs, also was soll das Modell antworten oder nicht, das ist das, was wir so generell unter dem Sprachmodell verstehen und die sich weiterentwickelt.
Und die besonderen Eigenschaften daran sind eben genau diese drei Ebenen im Zusammenspiel?
Ja, die besonderen Eigenschaften sind schon, dass uns das Ganze eigentlich Anfang 23 das Gefühl gegeben hat, ich spreche mit einer Maschine und die Maschine antwortet in einer Sprachqualität oder auch in einer Smartheit, die uns an Menschen erinnerte. Und dieses Menschlichsein, das ist das, was wir natürlich immer als Menschen sehen wollen. Und deswegen waren wir erstmal also als Menschen total verblüfft. Was sind aber eigentlich die technischen Eigenschaften, die das Modell wirklich kann? Das kann nicht wie ein Mensch, wie wir arbeiten. Das Modell kann eigentlich nur drei Dinge. Es hat auswendig gelernt, was es vorher gesehen hat, in diesem Kontextfenster, was immer größer wird, in den Texten, die wir ihm gegeben haben. Wenn wir dem also das Internet geben, lernst du das Internet auswendig, also auch sehr, sehr, sehr viel Unsinn oder auch Unwahrheiten. Das zweite ist, siehe das Beispiel, im Internet steht jetzt nicht drin, wie man Zitronenkuchen macht, dann sucht es den Erdbeerkuchen raus, den hat es gefunden. Mhm. Würde also dann das anbieten, dass man den Zitronenkuchen genauso wie den Erdbeerkuchen macht. Das mag beim Kuchen wahrscheinlich sogar hinhauen. Also es kann Ähnlichkeiten und es kann Dinge neu rekombinieren. Wenn es also Dinge nicht gefunden hat, neigt das Modell auch dazu, Sachen neu zu rekombinieren. Das heißt, es würde uns wahrscheinlich beim Zitronenkuchen, weil es den nicht kennt, auch ein Stück Schokolade vorschlagen, weil es jetzt vielleicht nicht immer im Zitronenkuchen drin ist. Und das ist natürlich spannend, weil wir hier neue Rekombinationen finden, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Und ein Zitronenkuchen mit Schokolade schmeckt vielleicht trotzdem gut. Und das durchaus überrascht möglich. Uns dann.
Wer sich jetzt mit ChatGPT zum Beispiel beschäftigt, kann ja schon mal den Eindruck bekommen, die Maschine ist ganz schlau. Du sagst jetzt aber, nee, ist sie nicht. Warum?
Ja, da hat sich viel getan im letzten Jahr. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, wie gesagt, Entwicklung 2010 bis 2022, war die Maschine zunächst überhaupt nicht schlau. Aber sie hat dann 2016 bis 2018 schon mal geschafft, 100 oder 200 Zeichen zu bringen, die sich anhörten wie ein richtiger Satz. Mhm. Ja, weil es einfach diese unteren Ebenen, damals hat man noch nicht so viel Daten, noch nicht so viel Rechenpower und so weiter. Und da konnten diese unteren Ebenen halt nur überhaupt lernen, wie kann ich einen richtigen Satz bilden. Und jetzt haben wir mehr Daten draufgeschmissen und die Daten besser kuratiert und mehr Rechenpower und auch mehr Tricks bei den Methoden. Und da sind wir also Anfang 23 dann zu Maschinen gekommen, das, was wir als GPT 3.5 auch teilweise ausprobieren können. Wo also wir eine Maschine haben, die einen größeren Teil des Internets und auch einiger Fachdomänen auswendig gelernt hat. Das heißt also, die Maschine hat per se schon Wissen gesehen, was wir beide an diesem Tisch vielleicht noch nie gesehen haben.
Aber auswendig lernen ist ja nicht unbedingt intelligent.
Genau. So. Und jetzt hat sie offensichtlich nicht den Zitronenkuchen gesehen, aber sie kann, wie gesagt, Ähnlichkeiten bilden zum Erdbeerkuchen, weil den hat sie gesehen. Und schlägt uns also vor, wie gesagt, Zitrone und Erdbeere ist ja auch etwas, was maskiert wurde vielleicht im Text. Und dahinter steht auch, dass man die glasieren muss oder irgendwie pürieren. Also der Kontext kann der gleiche gewesen sein. Das heißt, die Maschine hat richtig etwas Ähnliches gefunden für unser Problem des Erdbeerkuchens. Und jetzt hat sie uns auch noch vorgeschlagen, die Schokolade oben drauf zu machen, weil sie gut rekombinieren konnte. Mhm. Also auswendig lernen, Ähnlichkeit rekombinieren. Und darüber sind wir überrascht, weil wir jetzt kulinarisch sozusagen eine neue Ebene erreicht haben, die mit meinen beschränkten Kochkünsten nicht übereinstimmt. Die Maschine war also schon mal besser als ich im Zitronenkuchen bauen. Meine Tochter kann übrigens sehr guten Zitronenkuchen. Gegenüber meiner Tochter wäre die Maschine nicht besser gewesen.
Aber ist das nicht ein Zufall?
Also wir sind jetzt am Januar, Februar, März 23 angelangt. Jetzt hat man diese Schwachstellen entdeckt. Das sind natürlich große kommerzielle Interessen da. Das Erste, was man eingebaut hat, um die Maschine schlauer zu machen, dass sie also weniger halluziniert, also sich was ausdenkt, was neu rekombiniert oder was nur Ähnliches findet, war, das haben wir im Mai, glaube ich, erlebt oder im Juni, diese ChatGPT-Plugins. Das heißt also, auch in Deutschland gibt es das mittlerweile, ich habe das Archiv von der Welt oder von Wikipedia oder von anderen Sourcen, von anderen Quellen, denen ich glaube, auch integriert in eine Antwort. Das heißt, ich kann also die Anweisung an das Modell geben, bitte fasse mir mal die aktuellen aktuelle Tagesgeschehen des Kanzlers zusammen und benutze bitte als Quelle nur halt etwas, was ich vertraue, wo ich also weiß, dass das gut recherchierte Information ist. Und das war der erste Trick. Das heißt, ich habe also dem Modell gebeten, mein Wissen, was ich als Quelle habe, der ich vertraue, ausschließlich zu berücksichtigen und mir das in Sprache darzustellen. Und die nächsten Tricks, die sind vielfältiger. Ich bin in der Kontextlänge länger geworden. Das heißt also, das System kann noch weitere Zusammenhänge, die ich vielleicht in meinem Gehirn gar nicht so sehe, erkennen. Und das System wird in Zukunft nicht nur ein Wort vorhersagen, das kann es derzeit nur, Peter goes to school. Aber das System braucht jetzt wiederum die Phrase Peter goes to school, um das nächste Wort zu sagen, each, also jeden. Und dann brauchst du diese Phrase, Peter geht zur Schule jeden Tag. Und die nächsten Systeme werden also halt, wenn Peter geht zur Schule jeden Tag, vorhersagen können als eine Phrase. Es kann also viel längere Zusammenhänge erkennen. Und das führt dazu, dass die Modelle komplexere Aufgaben wahrnehmen können. Das heißt also, ich kann dem Modell Aufgaben geben, die viel mehr Abhängigkeiten haben, die in viel mehr Teilaufgaben zerstückelt sind. Und dabei schafft das Modell Zusammenhänge zu erkennen, die unser Gehirn mit seinen 8 oder 10 Dimensionen, mit denen ich konfrontiert bin, wenn ich mir ein Hotel aussuche, Seeseite, Geld, Sonntag oder Montag anreißen und so weiter, das bringt einen ja schon ins Schwitzen, wenn man so eine Aufgabe macht.
Man kennt diesen Knoten im Kopf, ja.
Genau. Und das Modell hat diesen Knoten im Kopf jetzt auch nicht bei 10, 20, 30 Abhängigkeiten. Und das kommt uns dann intelligenter vor, als wir es sind. Und das finden wir dann schon in Teilen intelligent.
Aber trotzdem sagen Sie ja, es ist nicht intelligent. Ab wann wäre es denn intelligent?
Es ist schwierig zu sagen. Also es gab mal ganz lange diesen sogenannten Turing-Test. Glaswand, ich sitze irgendwas gegenüber und muss entscheiden nach einer halben Stunde Gespräch mit diesem irgendwas, ob es ein Mensch oder eine Maschine war. Das kriegen die Dinger mittlerweile. Und seitdem gibt es also ganz, ganz viele andere Benchmarks, die sich schlaue Menschen aufgestellt haben, wo sie also dem Modell immer mehr individuelle Aufgaben geben, die auch sehr, sehr breit sind. Auch für Spezialdomänen, aber auch generelle Domänen. Und wir haben hier einen graduellen Übergang. Das heißt, das Modell wird also einige dieser Aufgaben deutlich besser, als wir schon wahrnehmen können. Und dann kommt es auch wieder darauf an, im Vergleich zu wem. Wie gesagt, im Vergleich, meine Tochter spielt besser Schach als ich. Das heißt also, ein Schachcomputer, ihr gegenüber muss schon deutlich mehr leisten, als er mir gegenüber leisten müsste. Und genauso werden wir auch diesen graduellen Übergang bei einigen Tests wahrnehmen, die das Sprachmodell macht. Und worauf du jetzt aber anspielst, ist das Fachwort der sogenannten Emergenz, dass das Modell also wirklich eine Art Intelligenz besitzt, weil es halt sehr, sehr viele Sachen einerseits sinnvoll kombinieren kann, die wir Menschen nicht mehr hinbekommen, weil es aber auch irgendwann schwierige Aufgaben machen, Interview mit mir. Ist eine schwierige Aufgabe.
Ist eine schwierige Aufgabe.
Okay. Du musstest aber das in Teilprobleme zerteilen. Mhm. Ja, dass also das Modell auch das in Teilprobleme zerteilt. Du musstest es auch analysieren. Du hast auch eine Feedbackschleife drin. Du musstest dich wahrscheinlich vorher doch hast erkannt, oh, hier muss ich noch dieses oder jenes nochmal nachschlagen. Das ist mir völlig unklar. Also dass das Modell selber gesehen hat, ich muss jetzt diese Aufgabe, dieses Interview irgendwie hinbekommen. Das hat die Aufgaben, ich muss mich mit A, B und C beschäftigen vorher. Ich muss das Interview strukturieren, ich muss das Interview durchführen, ich muss nachbearbeiten. Mhm. Ich muss auch irgendwelche Abrechnungszeug beim RBB wahrscheinlich dafür machen, den Raum buchen. Das sind ja alles sehr, sehr komplexe Aufgaben. Mhm. Und dann hast du selber auch erkannt, bei bestimmten Sachen musstest du dich selber reflektieren und hast nachgelesen und hast festgestellt, es reicht immer noch nicht. Mhm. Also hast du dich vielleicht vorher mit noch jemandem unterhalten, um nochmal da reinzukommen. Und diese Fähigkeit, dass also ein Modell selbst reflektiert, dass es eine komplexe Aufgabe in Teilaufgaben macht, dass es selber auch weiß, wo es nachlesen kann, dass es Quellen bewertet, dass es auch selber eine Bewertung hat, ob die Aufgabe jetzt erfolgt ist oder nicht, da sind wir noch ganz schön weit weg.
Große Sprachmodelle wie ChatGPT stehen momentan an der Spitze der KI-Entwicklung. Wie funktionieren sie? Was können sie? Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Professor Dr. Alexander Löser von der Berliner Hochschule für Technik. Er ist dort Professor für Data Science und textbasierte Informationssysteme. Er forscht unter anderem eben zum Thema große Sprachmodelle. Im Zusammenhang mit den großen Sprachmodellen fällt gerne mal das Stichwort Schlüsseltechnologie. Für was?
Wenn wir uns angucken, dann sind wir in Deutschland eigentlich mit Nummer 3 im Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr gut strukturiert und aufgestellt. Nichtsdestotrotz, in Deutschland, die Industrie basiert in großen Teilen auf Automobil, auf Chemie, Pharma, auf Maschinenbau und auch in Teilen auf Software oder auch natürlich auf anderen Industrien. Und die große Frage, die man sich natürlich stellt, ist, können in einem Prozess Mitarbeiter unterstützt werden durch eine Maschine? Also sie fahren quasi im Tandem mit einem Sprachmodell und dadurch können sie vielleicht den Kunden einen besseren Kundendienst geben. Mhm. Sie können vielleicht die Öffentlichkeitsarbeit, PR-Maßnahmen oder Kundenansprachen besser machen. Vielleicht irgendwann können Programmierer damit, die nicht so super erfahren sind oder noch ganz neu, bei bestimmten Routine-Tasks schneller programmieren. Vielleicht helfen uns Sprachmodelle auch, auf komplexe Unternehmensdatenbanken zuzugreifen, für die man normalerweise komische Programmiersprachen wie SQL oder andere könnte und was nicht viele können im Unternehmen vielleicht. Also da gibt es einige Dinge. Oder Ärzte bekommen eine zweite Meinung vom Modell, die ihre Meinung wiederum ergänzt oder sie auf Patienten hinweist, die so ähnlich waren und wo folgende Anomalien aufgetreten sind. Das heißt also, in unserer deutschen Wirtschaft gibt es sehr viele Prozesse, die möglicherweise von diesem Zugang auf das komplexe Wissen im Unternehmen mit meiner menschlichen Sprache, so wie ich sie jetzt kenne, profitieren würde. Das muss jedes Unternehmen auch für sich herausfinden. Mhm. Wie repräsentiert es das Wissen und wie können die Mitarbeiter auf dieses Wissen zugreifen? Und damit ist das natürlich eine ganz krasse Schlüsseltechnologie, weil was ist die Konsequenz? Wenn die nächste Stufe ist, wie wir es auch schon in einigen erfolgreichen Unternehmen sehen, dass eine Entscheidung zusammen mit einem Mitarbeiter und einer Maschine im Tandem erfolgt, in einem kleinen Teilprozess. Und manchmal sitzt der Mensch vorne und manchmal, wie gesagt, ist die Maschine schon besser. Dann ist der übernächste Schritt, das wird noch viele Jahre dauern, aber natürlich eine unternehmerische Entscheidung für eine bestimmte Teilaufgabe. Also es geht nicht um das Wegrationalisieren, sondern es geht wirklich um das Wahrnehmen von Teilaufgaben, wo die Maschine einfach effizienter ist. Kaufe ich mir jetzt eine Maschine? Oder miete ich mir diese Maschine für 3 Euro? Oder stelle ich mir dafür jemanden ein oder suche diese Dienstleistung bei einem Dienstleister in Deutschland? Und damit ist es natürlich eine ganz krasse Schlüsseltechnologie, weil wenn ich mir eine Maschine miete, wie ich es derzeit machen kann bei Microsoft, OpenAI und anderen Anbietern, dann ist es ja so, dass ich zunächst bei jemandem außerhalb der europäischen oder deutschen Wirtschaft dafür etwas bezahle. Der gibt mir diese Arbeitsleistung dieses virtuellen Mitarbeiters. Die Arbeitsleistung des virtuellen Mitarbeiters erwirtschaftet dann hier in Deutschland irgendeine Dienstleistung. Dadurch werden Steuern bezahlt, aber der virtuelle Mitarbeiter erwirtschaftet keine Steuern mehr in Deutschland, sondern sonst wo.
Da, wo er halt sitzt, wo wir ihn sozusagen angemietet haben.
Da, wo wir ihn angemietet haben. Und das ist leider derzeit nicht im europäischen Wirtschaftsraum. Sondern halt häufig im US-amerikanischen Wirtschaftsraum. Und damit ist das eine sehr, sehr klare Schlüsseltechnologie aus der wirtschaftlichen Sicht. Und aus der ethisch-sozialen, ich gehe mal jetzt in Richtung Bourdieu, eines Soziologen für einige, als auch Durkheim, eines anderen Soziologen, ist es natürlich so, dass wir uns mit Sprache ausdrücken und auch unsere Arbeitstätigkeiten, unsere Gesellschaft ausprägen. Und unsere Sprache ist ein Kulturgut. Das heißt also, wir sollten in Deutschland schon eigentlich selber die Hoheit über unsere Sprache und die Trainingsdaten vor allen Dingen haben, die in solche Modelle reingesteckt werden, damit diese Modelle mit unserer Sprache auch das ausdrücken, was wir versuchen, unseren Kindern und Studenten in der Schule und in der Uni zu vermitteln. Weil ansonsten bestimmt das jemand anderes.
Und da fehlt es jetzt einfach an Daten sozusagen, die aus dem deutschsprachige Daten, die ihnen dann nicht zur Verfügung gestellt werden.
Das ist ein Punkt. Die Situation hat sich ein bisschen entspannt in den letzten 3 bis 4 Monaten, weil es halt sehr viele Initiativen auch im Bereich Open Source gab. Also kommerzieller nutzbare Open Source ist etwas, was ich mir runterladen kann und wo eine ganze Community daran gearbeitet hat und die stellen das halt zur Verfügung. Kommerziell heißt, das kann jede Firma benutzen. Aber die wirklich gut kuratierten Corpora, die fehlen, ja. Also es ist viel noch Schrott aus dem Internet, der halt zusammengefegt wurde und was einigermaßen deutsch ist. Und die Wissenschaftscommunity versucht hier gerade, das zu bereinigen. Und es ist nicht viel, was wir hier brauchen. Also für ein Sprachmodell wie GPT-3.5, also Leistungsfähigkeit Anfang 23, Mitte 23, 20 Festplatten des Laptops, die geneigte Zuhörerin oder Zuhörer gerade vor sich auf dem Tisch hat.
Also der Aufruf, Daten zu spenden vielleicht.
Das ist ein Aufruf, ja.
In Deutschland fehlt es jetzt nicht nur an Daten. Ich denke jetzt auch, ein wichtiger Treiber oder eine wichtige Voraussetzung ist ja auch die Digitalisierung. Ja. Nun ist Deutschland ja, naja.
Platz 89 hinterm Chart.
Die Digitalisierung ist ja so ein Thema.
Ja, habe ich auch schon davon gehört.
Es schleift, mal ganz profan gesagt. Ist das nicht ein Hemmschuh?
Das ist insgesamt ein Hemmschuh. Einerseits, weil natürlich Prozesse jetzt nicht nur im Bereich der Sprachmodelle, sondern auch Maschinen, Trainingsdaten natürlich erzeugen. Und ich müsste die jetzt aber oft in irgendein deutsches Rechenzentrum senden, also eine Cloud, dass ich die dort verarbeite, weil die meisten Unternehmen haben diese Rechner gar nicht zu Hause, wenn sie in einer kleinen Ortschaft sind und in der Holzindustrie zum Beispiel tätig sind oder irgendeine Spezialität im Maschinen- oder Fahrzeugbau haben. Und das ist hier schon ein großes Problem, dass also diese Anbindung, also die profane Anbindung, dass ich nicht mehr Kupfer habe, sondern Glasfaser vorhanden ist. Daran arbeiten wir natürlich alle und das schaffen wir auch.
Wir sind guter Dinge.
Wir sind guter Dinge. Und dann gibt es natürlich viele andere Fragen der Digitalisierung. Also vorwiegend haben wir in Deutschland halt Daten gesammelt zum Nachweis. Mhm. Compliance. Manche Daten wurden auch gesammelt, um zu verstehen, wie funktioniert mein Unternehmen. Aber fast immer werden die Daten im Unternehmen bisher nicht gesammelt zum Zweck der Vorhersage. Also wie wird mein Unternehmen laufen? Was kann ich besser machen? Wie kann ich meinen Kunden besser erreichen? Wie kann ich die Kunden glücklicher machen? Wie kann ich erreichen, dass die Maschine nicht ausfällt? Wie kann ich den Prozess XY schneller, besser, jünger und so weiter machen? Und dieser Aufwand, erstmal zu schauen, werden die richtigen Daten erhoben? Ja, nein, oft nicht. Dann muss investiert werden, müssen Messtechnik vielleicht investiert werden oder die Prozesse im Browser müssen so umstrukturiert werden, dass man den Nutzer beobachtet, wo er die Maus macht. Die müssen halt irgendwo erhoben werden. Da muss auch investiert werden. Dann braucht man Talente, wo wir in Deutschland eine fantastische Ausbildung haben, aber es reicht noch lange nicht. Und Deutschland ist auch ein super Weltmeister, die Talente nicht in Deutschland zu behalten. Die gehen dann sonst wohin.
Aber was läuft denn gut in Deutschland?
In Sachen KI-Forschung, ich gehe jetzt mal aufs Land Berlin auch. Berlin ist eine der wenigen Hauptstädte in Europa, wo die KI-Forschung sehr stark zentralisiert wurde durch massives Investment, zum Beispiel vom BMBF. Wir haben auch vom BMBF und BMWK sehr viel bekommen, gerade auch in unserem Institut an der Berliner Hochschule für Technik, auch von der DFG gerade. Und wir sind derzeit in dem Institut, in dem Forschungszentrum Data Science, 15 Professoren und ca. 25, 30 Doktoranden und Doktoranden. Und wir fokussieren uns vor allen Dingen auf Anfragen von Unternehmen oder Probleme, die auch die Gesundheitswirtschaft an uns heranbringt und versuchen dafür Grundlagenforschung zu machen, die benötigt wird, dass man daraus später doch Produkte bauen kann. Also typisches Business, wie es für eine Fachhochschule bekannt ist. Einerseits die Überführung in das, was die Praxis braucht, aber an der anderen Seite auch die notwendige Grundlagenforschung zu machen. Und das funktioniert in Deutschland an vielen Orten sehr gut. Und in Berlin gibt es KI-Institutionen wie das Bifold an der TU Berlin, die hier auch im Bereich der Grundlagenforschung, im Bereich Data Management weltweit bekannt sind. Wir hatten gerade unsere zweite regierende Bürgermeisterin, Frau Giffey, war gerade in Berkeley und kam zurück und war sehr inspiriert von dem sogenannten Bär dort. Die haben auch einen Bären, heißen auch Bär und wollen aber KI mit der Gesundheitswirtschaft zusammenführen. Ich halte auch das für eine sehr gelungene Idee in Berlin, hier diesen Bereich KI und Gesundheitswirtschaft noch weiter zusammenzuführen, weil das einfach ein Feld ist, auf dem können wir nur alle gewinnen. Demografische Entwicklung kennen wir alle und Berlin hat hier wirklich alles, um so ein Institut vielleicht für KI und Gesundheitswirtschaft analog zu Berkeley, also einer sehr namhaften Uni, aufzubauen und auch Kooperationen mit dem Bär dort, mit dem Bär hier, vielleicht beide mit den Bären dann auf der Wappen zu etablieren.
Im internationalen Vergleich steht Berlin wo in der KI-Forschung?
Ich würde insgesamt sagen Top 3 bis Top 5 in Europa.
Herr Löser, Alexander Löser, wir haben gesagt, wir duzen uns, deswegen bin ich ein bisschen hin und her geswitcht. Entschuldigung an die Hörenden draußen. Du, Sie, Alexander Löser, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Jessica. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Zu Gast in den Wissenswerten Professor Dr. Alexander Löser von der Berliner Hochschule für Technik. Er lehrt und forscht dort unter anderem zum Thema große Sprachmodelle. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.